Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Medizin Direkt, dem Medizin-Podcast.
Ein Kind kommt auf die Welt und plötzlich ist alles anders. Freude, Liebe, aber auch Fragen, Unsicherheit und manchmal ein bisschen Überforderung. Was ist eigentlich normal? Wann muss ich handeln? Und warum fühlt sich Dr. Google oft eher nach Stress als nach Hilfe an? Genau darüber sprechen wir heute. Mit einer Ärztin, die genau dort ansetzt. Zwischen medizinischem Wissen und echtem Alltag. Sie arbeitet in einer Kinderklinik, sieht täglich die Sorgen von Eltern und übersetzt Medizin in etwas, das man wirklich versteht. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Herzlich willkommen, Laura.
Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch sehr.
Laura, ganz entspannt, ganz locker am Anfang. Nimm uns mal mit. Wie bist du denn in den Bereich Kindermedizin gekommen?
Ja, super gerne. Ich habe erstmal Medizin studiert, habe dann erst sogar noch einen Ausflug gemacht zu was anderem und war bei einer Unternehmensberatung tätig, weil ich gerne mal die andere Seite sehen wollte von der ganzen Medizinwelt und habe dann damals danach gemerkt, dass mir aber total die Erfüllung fehlt und einfach das, was einem doch die Patienten geben, und habe dann initial in der inneren Medizin bei den großen und älteren Menschen angefangen und habe da auch gemerkt, dass ich total gerne lieber am Anfang des Lebens arbeiten würde und wo man noch so viel vor sich hat und so viel präventiv machen kann und einfach die Kinder noch klein sind. Und deswegen habe ich mich dann entschieden, in der Pädiatrie oder nochmal in die Pädiatrie zu wechseln. Und jetzt bin ich in der Kindermedizin schon seit einigen Jahren tätig.
Oder wenn du das so erzählst, hört man dir sofort raus, das ist so dein Ding, das ist so dein Leben, man könnte auch sagen, so ein bisschen die Bestimmung dafür. Es ist echt toll, das alleine so zu erleben oder zu hören von dir. Jetzt verrat uns noch mal eins. Viele kennen dich ja nur im weißen Kittel oder im Klinik-Outfit. Nimm uns mal mit, wer bist du denn, wenn du nicht den weißen Kittel anhast?
Ich hatte tatsächlich schon seit 5 Jahren keinen weißen Kittel mehr an. Aber meistens haben wir blau an. Aber ja, ich wohne in Berlin, ich arbeite in Berlin, ich gehe super gerne zum Sport. Ich habe einen tollen Mann, der hier mit mir wohnt und der auch 2 ganz tolle Kinder hat, die auch mit dafür gesorgt haben, dass ich mir dann doch gedacht habe, dass Kindermedizin was Schönes ist. Genau. Und sonst gehe ich gern reisen.
Echt schön zu hören. Jetzt lass uns mal schon mal so ein bisschen einsteigen in das Thema. Warum war es dir denn wichtig, auf Social Media aktiv zu sein?
Ja, gute Frage. Ich war damals auf der NIO tätig, also bei den Neugeborenen oder kranken Neugeborenen und frühgeborenen Kindern, und habe da auch viel Eltern gesehen in der Rettungsstelle oder auf Stationen, die einfach total verunsichert waren, vor allen Dingen, wenn es das erste Kind ist und auf einmal da ein neues Wesen ist, um das man sich kümmern muss und was Dinge macht, von denen man manchmal gar nicht so weiß, warum es das tut und ob es das so tun sollte oder nicht. Und habe tatsächlich eine gute Freundin, die immer mal für verschiedene Brands was auf Social Media gemacht hat und die sozusagen beraten hat. Und dann habe ich mit ihr mal drüber gesprochen und dann meinte sie, dass ich das doch mal ausprobieren soll. Und dann, ja, haben wir zusammen Ideen gesammelt und dann dachte ich, ich probiere das einfach mal und habe dann letztes Jahr damit angefangen.
Das ist echt toll und ich verfolge dein Account ja schon seit längerem. Ich finde es immer so wahnsinnig schön zu sehen, wie einfach und verständlich du das Ganze kommunizierst. Was läuft denn aus deiner Sicht oft falsch in der, vor allem in dem speziellen Thema mit Kleinkindern, Babys, was die medizinische Kommunikation angeht?
Du meinst jetzt von Ärzten zu Patienten, genau, oder zu den Eltern? Ich glaube, also erstmal glaube ich, dass auch vieles gut läuft. Ich glaube, dass gerade in der Kindermedizin wir ganz viele tolle Menschen haben, die sich sowohl als Ärzte, als Pflege, als MFAs, Hebammen, alle ganz toll um die Kinder kümmern. Und ich finde, dass da irgendwie oft noch viel mehr Herzblut auch dahinter steckt als in der Erwachsenenmedizin. Das heißt, ich glaube, vieles von unserer Seite aus läuft auch schon gut und es ist viel Mühe dahinter. Aber ich glaube, grundsätzlich legt das Gesundheitssystem einem manchmal Steine in den Weg, dass man in Zeitnot ist und Personalnot und irgendwie die Dinge nicht so digital und effizient sind und man dadurch natürlich viel weniger Zeit hat, mit den Eltern irgendwie adäquat zu kommunizieren oder auch viel weniger, ja, die Möglichkeit hat, Dinge in Ruhe zu erklären in der Klinik.
Du hast das sehr schön ausgedrückt und es wird ja mit Sicherheit auch nicht besser werden, wie wir jetzt seit ein paar Wochen wissen, dass mehr Zeit da wäre oder sowas, weil ich sehe es nämlich auch so, dass die Ärzte vor allem in dem Bereich Kinder- und Jugendmedizin einen wirklich sensationellen Job hatten, also machen. Wir hatten ja auch schon die Kinderarztpraxis vom Klaus Klugbeil da und die Frau Dr. Sarah, die wirklich gezeigt haben, was da für ein Riesenunterschied auch da ist und wie toll die das auch erklären. Trotzdem entsteht ja bei Eltern immer wieder so unnötige Angst. Also eine Studie hat ja gezeigt, dass mehr als 70% der Eltern bei Unsicherheiten Dr. Google fragen. Ich sage das immer so schön, Dr. Google, aber es ist tatsächlich halt leider mittlerweile so, um genau diese Unsicherheit begegnen die ja täglich dann in der Klinik. Mit welchen Sorgen kommen denn die Eltern häufig zu dir?
Ich glaube, also viele Sorgen, gerade ich mag es ja total gerne auch mit den Eltern zu arbeiten, wenn die Kinder noch Babys sind und ganz klein sind und alles noch ganz neu ist. Ich glaube, ein großes Thema ist immer Impfungen, wo es einfach viel gibt auf Social Media oder in gewissen Bubbles, in denen man sich so aufhält, wo man sich Informationen holt und die Eltern dann total verunsichert sind. Und dann sind es so klassische Babythemen, das Stillen klappt nicht richtig oder ob das Baby so schläft, wie es schlafen soll, ob es das macht, was es machen soll und dann eben auch medizinische Sorgen. Was mache ich, wenn es Fieber hat, wenn es hustet, wenn es sonst irgendwie nicht gut trinkt oder andere Auffälligkeiten hat?
Was ist denn medizinisch oft harmlos, fühlt sich aber für Eltern extrem bedrohlich an? Kannst du uns da mal so ein paar Beispiele nennen?
Eine sehr gute Frage. Lass mich kurz nachdenken. Ich glaube, viele, gerade Eltern von Babys, kommen auch in die Rettungsstelle, weil sie das Gefühl haben, ihr Baby war irgendwie unruhiger oder hat doch abends mal geschrien. Und ich finde, man muss da immer vorsichtig sein, dass man sagt, okay, das ist auf jeden Fall harmlos, weil es halt leider nicht gibt, ohne das Baby zu beurteilen, dass man jetzt sagen kann, okay, das ist zu 100% harmlos. Und gerade bei Eltern von sehr kleinen Kindern sind wir ja auch super vorsichtig und da ist nie jemand böse, wenn man in die Rettungsstelle kommt oder sonst zum Kinderarzt geht. Aber oft ist es einfach so, dass Babys schreien und dass Babys, gerade wenn sie irgendwie abends dann über den Tag viel erlebt haben, vorm Einschlafen auch nochmal alles so loswerden und verarbeiten und dann einfach viel schreien. Und es auch mal normal ist, dass ein Baby einfach lange am Stück oder sind nicht 20 Minuten oder auch mal eine Stunde schwierig ist oder es eben auch Babys gibt, für die es noch länger schwierig ist und die dann viel schreien, wo aber meistens was Harmloses dahinter steckt. Und dann bei den größeren Kindern oder gerade auch, also in den ersten 3 Monaten sind wir ja immer super vorsichtig, was auch so Fieber angeht. Und bei den größeren Kindern im ersten Jahr ist man auch immer noch vorsichtiger, aber umso größer die werden, umso entspannter werden wir als Kinderärzte, wenn es um das Thema Fieber geht, weil Fieber per se zum Beispiel ja gar nichts Schlechtes ist, sondern eigentlich nur zeigt, dass der Körper das macht, was er machen soll. Und da sind aber auch viele Eltern einfach super verunsichert, was ich auch total verstehen kann. Und aber gerade bei größeren Kindern sind es dann einfach irgendwelche Virusinfekte sehr, sehr häufig, sodass meistens man sich da gar nicht so große Sorgen machen braucht. Aber wenn es das eigene Kind ist, dann ist das natürlich einfach gesagt.
Auf jeden Fall. Gibt es denn trotzdem so Punkte, Laura, die dich immer wieder überraschen, wo du sagst, also im positiven wie auch im negativen Sinne, wo du wo man sagt, naja, also das hätten die Eltern wissen können oder wow, also das hat sich wirklich verändert in den letzten Jahren. Auch durch Leute wie dich, die auf den Social Media ja wirklich ja die wahren Sachen sagen und auch wirklich das richtig beschreiben und so weiter.
Ja, also was mich tatsächlich immer wieder überrascht, ist, wie viele Mythen es um das Thema Impfen gibt. Also da hört man, also nicht jeden Tag was anderes, aber immer wieder irgendwelche Dinge, wo man sich als wissenschaftlich arbeitende Ärztin gar nicht vorstellen kann, wo die Sachen herkommen. Das finde ich tatsächlich, und das überrascht mich immer wieder.
Lass uns jetzt genau mal da reingehen, in die größten Baustellen. Und so mit Sicherheit dem tollsten Punkt für dich und natürlich auch für mich, Sicherheit im ersten Babyjahr.
Ja.
Was ist normal und wann muss ich handeln? So Themen wie Fieber zum Beispiel.
Ja, also bei Fieber ist es so, wenn die Babys unter 3 Monate alt sind, dann sagen wir tatsächlich, sobald die 38 Grad oder mehr haben, dass sie auf jeden Fall zeitnah einen Arzt oder Ärztin sehen sollten. Das bedeutet auch, wenn sie das jetzt abends oder nachts haben, dass das die Empfehlung ist, damit auch in die Rettungsstelle zu gehen, weil einfach die Kleinen total schwer einschätzbar sind und man da eher auch einmal mehr guckt und die ärztlich anguckt oder auch einmal mehr Blut abnimmt und einfach schaut, dass es denen gut geht. Genau, und dann ab, also wenn die älter als 3 Monate sind, sagen wir ab 38,5 Grad ist es Fieber. Da muss man jetzt auch nicht unbedingt, wenn es dem Baby oder dem Kind gut geht, zum Arzt gehen. Also wenn es adäquat trinkt, wenn es gut reagiert, wenn es vielleicht auch noch ein bisschen spielt, wenn es so wirkt, als ob es dem Baby jetzt nicht so schlecht geht, darf man dem Baby auch was geben oder dem kleinen Kind auch was geben zum Fieber senken. Man muss das Fieber nicht abhängig von der Temperatur senken. Also auch ein Fieber von 39 Grad darf so bleiben, wenn es dem Kind dabei gut geht. Wenn es dem Kind aber nicht gut geht, dann darf man auch bei 38,2 schon Paracetamol oder Ibuprofen zum Beispiel geben und dann dafür sorgen, dass es dem Kind wieder besser geht. Aber auch da, ich glaube, wir Kinderärzte haben alle auch ein sehr großes Herz. Das heißt, wenn Eltern sich unsicher fühlen und irgendwie das Gefühl haben, mit ihrem Kind stimmt was nicht, dann nehmen wir das ernst und gucken, was los ist. Und ich finde, was ich gelernt habe, auch so die letzten Jahre, dass elterliche Intuition oft auch sehr, sehr gut ist und sehr, sehr hilfreich ist. Und wenn Eltern sagen, ich bin mir sicher, da stimmt irgendwas nicht, dass dann häufig das auch so ist. Aber grundsätzlich ist Fieber was, was vielen Leuten Angst macht. Und da war, umso größer die Kinder werden, umso mehr dürfen die Eltern auch da gerne ein bisschen entspannter versuchen, mit umzugehen und es auch ein bisschen akzeptieren, dass die Kinder Fieber haben. Aber du wolltest noch was sagen.
Genau, Laura, jetzt hast du mir eine Steilvorlage gegeben, weil jetzt nenn uns doch mal ein Beispiel, wo so eine elterliche so ein elterliches Gefühl einfach tatsächlich genau der richtige Weg war, zu sagen, ich gehe jetzt doch zum Arzt, auch wenn es vielleicht nicht so extrem ist.
Ja, ich glaube, es gibt da viele Eltern, die eine sehr gute Intuition haben. Ich finde vor allen Dingen Eltern, die Kinder haben, die chronisch krank sind oder die einfach sich schon noch mehr mit dem Thema beschäftigt haben oder noch mehr mit Medizin zu tun haben, sind oft wirklich, also die kennen ihr Kind besser als jeder andere und wissen auf Station auch alles über dieses Kind besser. Ich hatte zum Beispiel neulich ein Kind in der Rettungsstelle, was am Tag davor schon beim Kinderarzt war und auch schon Fieber hatte und jetzt aber die Eltern am nächsten Tag, obwohl Wochenende war, trotzdem nochmal in die Rettungsstelle gegangen sind, weil sie sich gedacht haben, irgendwie gefällt es uns nicht und irgendwas stimmt nicht. Und im Endeffekt hat es dann tatsächlich auch eine Lungenentzündung gehabt, was der Kinderarzt am Tag davor auch nicht hätte sehen können, weil die meisten Kinder haben einfach virale Infekte. Und wir nehmen jetzt ja nicht bei jedem Blut ab und gucken, ob das irgendwie ein bakterieller Infekt oder irgendwas Größeres ist. Aber da hat die Mama auf jeden Fall den richtigen Riecher gehabt. Und es war sehr gut, dass sie gekommen ist nochmal.
Vielen Dank, Laura, dass du uns da jetzt mal so ein Beispiel genannt hast, was echt sehr, sehr wertvoll ist für die Eltern, die zuhören. dass sie da auch mehr, sage ich mal, Infos haben, dass tatsächlich es manchmal gar nicht so schlecht ist, diese elterliche Intuition zu haben. Und ja, so wie du sagst, man nimmt nicht einfach so immer so das Blut ab, gerade beim kleinen Kind, beim Baby. Das muss nicht immer sein. Und deswegen, das ist auch ein ganz normaler Standard. Kommen wir mal zum nächsten großen Punkt, der auch immer wieder, also wir haben ja wirklich weit und breit recherchiert und ich möchte das gar nicht wissen oder wahrscheinlich weißt du es, aber wie viele Fragen es zu gewissen Themen gibt. Wir kommen jetzt mal zum Trinkverhalten. Wann ist
Ja,
wenig Trinken wirklich ein Problem?
das ist auch eine sehr gute Frage. Also, was wir immer, also für uns als Kinderärzte ist es natürlich wichtig, dass wir das Kind angucken. Für die Eltern zu Hause gibt es auch so ein paar Anhaltspunkte, woran die das festmachen können. Also ein Kind, was so wie vorher Urin in der Windel hat und eine gute Ausscheidung hat, trinkt höchstwahrscheinlich auch gut, weil sonst würde es auch nicht unten wieder rauskommen. Und ein Kind, was fit und aktiv und wach ist und entweder so ist, wie man es als Baby kennt oder eben, wenn es ein bisschen größer ist, spielt und macht, das wird wahrscheinlich auch genug trinken. Bei den ganz kleinen Kindern, so im Säuglingsalter, ist auch Wiegen immer noch eine gute Sache, kann man auch bei den größeren machen, aber die werden natürlich nicht so regelmäßig gewogen, deswegen ist es ein bisschen schwieriger zu vergleichen. Aber gerade bei den ganz kleinen Kindern kann man auch sehr gut wiegen und dann gucken, ob die irgendwie Flüssigkeit verloren haben oder nicht. Was sonst auch immer noch so ein Anhalt ist, wie die Schleimhäute aussehen, also dass zum Beispiel, wenn man jetzt den Finger dem Kind oder dem Baby in den Mund steckt, ob das dann alles feucht ist oder auch bei Säuglingen oder größeren Kinder, die, wenn die weinen, dass dann Tränen kommen, solche Sachen sind auch noch ein Anhalt. Aber auch da kann man natürlich jetzt aus der Ferne dann immer schwer sagen, was ist noch okay und was ist nicht okay. Und gerade wenn Kinder jetzt viel erbrechen und viel Durchfall haben oder hohes Fieber haben und es dann einfach nicht mehr schaffen, gut zu trinken und die Eltern das Gefühl haben, es ist deutlich weniger als vorher und das Kind ist auch anders, dann ist es auf jeden Fall immer die richtige Entscheidung, es einmal ärztlich anschauen zu lassen.
Super. Vielen lieben Dank, Laura, dass du das auch nochmal so klar beschrieben hast. Jetzt gibt es ja Eltern, die kommen und sagen, warum schläft mein Kind nicht so, wie wir das gerne hätten? Es ist natürlich immer ein, ich sage es jetzt mal einfach so, ein Wunschtraum jeder Elternteile. Ein normaler Schlaf, mein Baby schläft immer normal. Kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen?
Ja,
Warum ist das so?
dass sie nicht immer so schlafen, wie man sich das wünscht.
Oder warum schlafen Babys oft nicht so, wie die Eltern es erwarten? Das wirst du mit Sicherheit ganz oft hören
Ja,
in der Klinik.
ja. Ich glaube, also bei ganz kleinen Säuglingen ist es ja auch so der Fall, dass es von der Natur aus schon so gemacht ist, dass die alle paar Stunden aufwachen, einfach weil sie trinken sollen und Gewicht zunehmen sollen und weil sie einfach noch so einen kleinen Magen haben, dass sie jetzt nicht riesengroße Portionen trinken können, die dann für den ganzen Tag oder die ganze Nacht halten. Es gibt immer Babys, die das machen. Es gibt Babys, die auch direkt nach der Geburt schon durchschlafen. Aber der Großteil der Babys braucht irgendwie alle 3 Stunden was zu trinken. Oder die melden sich und möchten was trinken. Und sonst wachen die häufig auch auf, weil sie einfach irgendwie Nähe wollen und sich dazu versichern wollen, dass es noch so ist, wie es vorher war. Und gerade wenn man sich das so überlegt, ich mag immer diesen Vergleich ganz gerne, dass man früher irgendwie, als es noch Säbelzahntiger und man ums Lagerfeuer saß und da wollte das Baby auch nicht allein gelassen werden und irgendwie dann total schutzlos ausgeliefert sein. Und jetzt weiß das Baby heute ja auch nicht, wenn es irgendwo im Kinderzimmer liegt, dass eigentlich drumherum noch jemand ist und aufpasst und es deswegen total verständlich ist, dass es auch aufwacht. Alle 1, 2 Stunden, die haben ja noch relativ kurze Schlafzyklen und sich einmal versichert, dass noch alles so ist, wie es vorher war. Und oft ist es natürlich nicht so, wie es vorher war. Und dann werden sie auch wach und wollen, dass man ihnen zeigt, dass man noch da ist und sich um sie kümmert. Und umso älter sie werden und umso aktiver sie werden, Umso mehr verarbeiten sie natürlich auch irgendwie abends oder im Schlaf und sind dann manchmal auch noch unruhig, gerade wenn sie dann irgendwie mit 4, 5 Monaten die mehr die Welt entdecken und mehr irgendwie erleben und mehr verarbeiten oder auch wenn sie irgendwann so Kita-Eingewöhnungen und ganz viele neue Eindrücke sind. Und dann gibt es tatsächlich da auch Säuglinge oder Kleinkinder, die dann über den Tag alles so aufregend und so neu finden, dass sie da vergessen, gut zu trinken und zu essen und sich dann zum Beispiel auch vieles nachts holen. Also es gibt ganz, ganz, ganz viele Gründe. Und ich sage immer, also solange es für die Eltern so okay ist, wie es ist, ist auch meistens alles okay. Also wenn es für die Eltern zum Beispiel okay ist, dass das Baby jetzt jede Stunde aufwacht und jede Stunde stillen will, dann ist das auch okay. Aber sobald es für die Eltern so ist, dass sie das Gefühl haben, dass es irgendwie nicht mehr schaffbar ist oder dass es einfach gar nicht mehr geht, dann gibt es auch Möglichkeiten, sich da Hilfe zu suchen, dass man ein paar Sachen auch total bindungsorientiert anpassen kann, ohne dass man irgendwie dem Baby da was Schlechtes tut. Aber ja, es gehört einfach leider ein bisschen oder leider zum Glück ein bisschen dazu.
Auf jeden Fall. Und wir hatten ja vor kurzem Frau Dr. Müncher, HNO-Ärztin, die im Podcast auch über das Babyschlaf-Thema ein bisschen gesprochen hat. Und das ist ja auch bei uns Erwachsenen so, wenn wir mal ganz ehrlich sind, und du hast es gerade so schön beschrieben, Laura, wir verarbeiten doch auch Sachen nachts. Ja? Ob das dann, also wie oft man das hört, dass Leute sich eine Stunde beim Einschlafen noch von links nach rechts wälzen, weil sie einfach verarbeiten oder nachts dann einfach verarbeiten. Das ist beim Baby ja nichts anders. Ich versuche das immer so ein bisschen zu beschreiben, wenn mich jemand fragt. Naja, man muss sich das ja so vorstellen, so ein Kind lernt jeden Tag noch was Neues dazu, wenn es nur das Kleinste ist. Also der Speicher wird immer voller. Das hast du auch sehr, sehr schön beschrieben. Jetzt waren wir ja vorher schon bei Mythen, Laura. Es ist ja tatsächlich eins so meiner Lieblingsthemen, in den Bereichen immer, und zwar jetzt im Bereich Kinder- und Jugendmedizin. Jetzt hast du vorher schon das Thema Impfen genannt. Was sind denn noch so die größten Mythen, die dir immer wieder begegnen und auch vielleicht so Aussagen, die dir manchmal sogar Sorgen machen?
Ja, also was ich finde, dass mir teilweise auch von Eltern Sorgen begegnen, die sie so in der Schwangerschaft äußern. Also, dass zum Beispiel gerade zur Geburt es anscheinend immer noch Personen gibt, die irgendwie Sekt trinken zum Wehen anregen, empfehlen oder sagen, dass irgendwie ein Glas Alkohol in der Schwangerschaft nicht schaden würde. Also höchstwahrscheinlich ist es ja mit Alkohol so, dass man nicht weiß, wie viel dann wie sehr schadet. Also ich möchte jetzt auch keinem ein schlechtes Gewissen machen, der irgendwie am Anfang nicht wusste, dass er oder also dass sie schwanger ist und dann doch aus Versehen was getrunken hat. Höchstwahrscheinlich passiert da nichts, aber so diese Grundeinstellung, dass das nichts machen würde und dass man das einfach machen kann, das schockiert mich manchmal. Und dann noch eins, was auch häufig in der Schwangerschaft ist, ist das Thema Paracetamol, dass das beim Kind Autismus machen würde. Und viele auch nicht verstehen, dass wenn zum Beispiel, natürlich soll man in der Schwangerschaft nicht ohne Grund Medikamente einnehmen oder vielleicht auch ein bisschen mehr darüber nachdenken, als wenn man nicht schwanger ist. Aber eine Mutter, die Schmerzen hat und dadurch total gestresst ist, ist auch nicht besser fürs Baby, als wenn sie dann doch ein Medikament nimmt. Ja, das sind so Dinge, die mich immer wieder, also schockieren oder die mich immer wieder stutzig machen. Und ich finde, bei den kleinen Kindern ist es tatsächlich viel das Thema Impfungen, wie ich schon gesagt habe. Und dann sind es manchmal so Gadgets, die Eltern denken, sie bräuchten und würden damit ihrem Kind was Gutes tun, die eigentlich gar nicht so sinnvoll sind. Also so ein typisches Beispiel ist dieser Gehfrei, wo man das Baby so reinsetzen kann und es dann eigentlich laufen kann, aber mit so Rollen drumherum, wo es viel zu aktiv ist für das, was es eigentlich kann und es da auch immer wieder schwere Unfälle gibt, dass sie dann irgendwie Treppenstufen runterfallen oder sonst wie sich wehtun. Das sind auch viel so Dinge, wo ich immer finde, dass Eltern manchmal gar nicht wissen, was von den ganzen Sachen da man braucht und was gut ist.
Also wir haben ja auch mal recherchiert, Laura, und ich bin dir schon mal sehr dankbar für die Antworten, die du uns jetzt so mitgegeben hast und wo du auch so ein bisschen schon gesagt hast, wie und was ist. Ich war tatsächlich schockiert bei der Recherche, wie oft ich gelesen habe, wenn nur ein schreiendes Kind hat, hat es einen Schaden.
Oh, wirklich?
Ja.
Ja, krass. Ja. Nein. Babys schreien.
Genau.
Und es gibt natürlich Babys, die übermäßig schreien, wo man einfach einmal kinderärztlich gucken muss, dass dann wirklich nichts Organisches ist. Es gibt ja auch organische Gründe, warum ein Baby schreit. Und dann gibt es aber meistens auch ganz tolle Schreiambulanzen, die sich auch noch mal mehr darum kümmern, dass so diese Interaktion zwischen Eltern und Kind so funktioniert, dass das Baby sich einfach besser regulieren kann. Aber nein, das ist trotzdem ein ganz wundervolles Baby.
Laura, jetzt haben wir ja die ganzen Mythen oder einen Teil der Mythen, die es gibt, weil wir haben tatsächlich sehr, sehr viele gefunden, die sich so kursieren. Es ist wirklich mal faszinierend, wenn man da so ein bisschen recherchiert, was da einem alles so begegnet.
Ja.
Darüber gesprochen. Und jetzt kommt genau deine Art ins Spiel. Und ich bin ja wirklich heilfroh, dass wir dich dazu überreden konnten zu dem Podcast. Wie schaffst du es denn, Eltern Sicherheit zu geben, ohne Dinge zu verharmlosen?
Ja, ich gebe mir immer Mühe und habe über die Jahre gelernt, dass es viel hilft, wenn man relativ direkt mit den Eltern spricht. Also es bringt meistens nichts, es zu verharmlosen, sondern man kann schon direkt sagen, was Sache ist. Allerdings hoffe ich, dass ich eine Art und Weise habe, dass ich das denen möglichst einfach verständnisvoll darlege. Und ich glaube, viele Eltern, die sich einfach schon verstanden fühlen, haben dadurch oft auch schon ein besseres Gefühl.
Was brauchen denn Eltern wirklich von Ärzten oder Ärztinnen?
Ich glaube, Verständnis und die meisten Eltern wünschen sich natürlich sehr klare Antworten und ein klares Vorgehen. Das kann man auch so gut es geht versuchen. Ist natürlich in der Medizin nicht immer alles schwarz-weiß, dass man das immer 100% so umsetzen könnte. Aber ich glaube, wenn man das beides, Verständnis und auch mal so gut es geht in dem Alltag zuhören und ihnen vielleicht noch ein paar gute Tipps geben, ich glaube, da ist vielen Eltern schon mitgeholfen.
Was würdest du denn Eltern gern viel früher sagen?
Hinsichtlich was? Einfach grundsätzlich.
Grundsätzlich.
Dass sie weniger auf das hören sollen, was manchmal so das Umfeld zu sagen hat zu den Kindern und sich weniger vergleichen sollen, was zum Beispiel die Entwicklung der Kinder angeht oder was jetzt gut oder nicht gut oder richtig oder nicht richtig mit dem Kind oder Baby sein soll. Ich glaube, da gibt's ganz viele Eltern, die dadurch sehr gestresst sind und jetzt in Zeiten von Social Media wird das auch nicht einfacher. Also ich habe tatsächlich auch Freundinnen, die sagen, dass sie manche Accounts, obwohl die eigentlich guten Content machen, nicht angucken können, weil es ihnen irgendwie eher Angst macht oder weil sie manches gar nicht wissen wollen und so. Ich glaube, da kriegt man heute so viele Tipps von allen Seiten, dass es manchmal schwierig ist zu entscheiden, was man davon so mitnimmt und was nicht. Das auf jeden Fall.
Das ist ganz witzig, Laura. Ich habe irgendwo mal den Satz gehört von einem Arzt und einer Ärztin, tatsächlich. Hör auf das, was du fühlst und nicht auf das, was die Schwiegereltern oder Eltern sagen.
Ja. Also ich glaube, es gibt auch ganz, also andererseits ist es manchmal heutzutage auch schade, dass es so viele Familien gibt, die einfach relativ individuell ja leben und ohne Eltern, also oder Eltern von den Eltern am gleichen Ort oder ohne Familie drumherum. Und glaube ich, dadurch auch viele Dinge, die man sonst früher sich so weitergegeben hat, an Tipps und Tricks nicht weitergeben können. Auch bei so Sachen wie so Fieber ist, glaube ich, manchmal das gar nicht so schlecht, wenn jemand schon mal ein Kind hatte und das schon mal ein paar Mal gemacht hat und dann ein bisschen entspannter ist. Aber ja, je nachdem, was man so an Eltern oder Schwiegereltern hat, ist natürlich auch manchmal Tipps dabei oder noch Sachen, die man vielleicht vor 50 Jahren anders gemacht hat, oder 50 Jahre ist vielleicht ein bisschen viel, vor 30 Jahren anders gemacht hat, als man das so heute macht und die einfach nicht mehr so sind wie früher.
Laura, jetzt bringen wir mal ein bisschen Dynamik in unseren Podcast rein. Du kriegst jetzt einfach so Quick-Fragen reingeschmissen von mir, wo du einfach ganz entspannt, fachlich, sachlich, unmissverständlich antworten darfst. Bist du bereit?
Ich weiß nicht, aber ich versuch's mal.
Die drei wichtigsten Dinge, die du frisch gebackenen Eltern gern mitgeben würdest.
Dass ich eben schon gesagt habe, dass sie sich nicht so sehr auf die Meinung von anderen verlassen sollen oder nicht, also das hinterfragen sollen, dass sie jedes Kind anders ist und jedes Kind sich anders entwickelt, manche früher laufen, früher sprechen, später sprechen, dass man sich da nicht so sehr vergleichen soll mit anderen Kindern und dass man selber versuchen soll, valide Quellen zu finden für die Aussagen oder die medizinischen Informationen, die man sich zu seinem Kind holt und nicht allem glaubt, was auf Social Media oder sonst wo verbreitet wird.
Deswegen ein kleiner Tipp für die Zuhörer, folgt Laura. Wir werden es in die Show Notes mit verlinken.
Das würde mich
Nächste
natürlich
Frage,
sehr
Laura. Bist
freuen.
du bereit für die nächste Frage?
Ja.
Wann immer zum Arzt?
Bei Fieber unter 3 Monaten. Und sonst, wenn das Kind so wirkt, wie man es nicht kennt, also total schlapp ist. Und dann gibt es noch andere Zeichen, bei denen man auf jeden Fall zum Arzt gehen sollte. Also zum Beispiel Blut erbrechen, Blut im Stuhl, wenn das Kind Atemnot hat, solche Sachen. Da gibt es natürlich ganz viele Sachen, aber meistens, also die Eltern haben meistens schon das richtige Gefühl. Aber das sind so Red Flags, wo man auf jeden Fall zum Arzt gehen sollte.
Was kann man entspannter sehen?
Fieber bei größeren Kindern, wenn sie sich sonst adäquat verhalten. Ich glaube, da haben ganz viele Eltern Angst vor dieser Zahl, obwohl sie gar nicht so viel aussagt.
Ein Satz, der Eltern Sicherheit gibt.
Dass sie alles richtig gemacht haben und dass das Richtige war, herzukommen und dass sie die sind, die am besten ihr Kind kennen.
Ich glaube, was man heute ganz klar merkt, Medizin muss nicht kompliziert sein, aber sie braucht Menschen, die sie verständlich machen. Und genau das machst du mit Ruhe, Klarheit und einer Haltung, die Eltern wirklich hilft. Danke dir für das Gespräch und vor allem für das, was du täglich für Familien leistest. Danke, Laura, dass du heute Gast warst und ich würde mich freuen, wenn wir dich mal wieder begrüßen dürfen.
Sehr gerne, es hat sehr viel Spaß gemacht.
Das war Medizin direkt, der Medizin-Podcast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie etwas für sich mitnehmen konnten, freuen wir uns, wenn Sie den Podcast abonnieren oder weiterempfehlen. Weitere Inhalte, kurze Erklärungen und Einblicke hinter die Kulissen finden Sie auch auf unseren Social-Media-Kanälen, auf Instagram, TikTok und weiteren Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.